Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Katharina und ich, wir waren in Still the Water. Ich versuche das mal im Original. Futatsume no Mado. Und Still the Water, der englische Titel, trifft es eigentlich nicht so. Eigentlich heißt der Titel und immer noch das Meer. Also das Meer war schon da und es ist da und es wird bleiben. Und nach dem Film versteht man auch den Titel deutlich besser als vorher. Bevor ich jetzt Katharina frage, wie sie in den Film reingekommen ist und wie sie ihn empfunden hat, versuche ich erstmal ein bisschen zu erklären, was eigentlich an äußerer Handlung passiert. Wir haben eine junge Frau, vielleicht 18 oder so, 17, 18, namens Kyoko, deren Mutter schwer krank ist. Sie leben auf einer Insel. Die Diagnose ist, dass die Mutter nicht mehr lange zu leben hat und Kyoko entsprechend drunter leidet. Die haben in der Familie ein gutes Verhältnis und das ist für sie schwer. Sie hat einen Freund, dem sie auch näher kommen will, der aber aus irgendeinem Grund auch so ein bisschen Angst davor hat, irgendwie zu reden oder sich oder auch Angst davor, dass sie ihr nahe kommt, und wir lernen dann erst später, warum das so ist. Und das Ganze findet eben auf einer Insel statt, die sehr stark davon geprägt wird, wie die Natur gerade reagiert. Wenn der Taifun kommt, dann ist das eine elementare wilde Welt, die einem Angst macht und ehrfurchtgebietend ist. Und wenn sie ruhig ist, dann ist es praktisch ein Paradies. So, das ist jetzt so das Setting. Aber ich kann auch sagen, dass es ziemlich lange dauert, bis sich das Setting entfaltet. Aber dazu mehr. Erstmal Katharina.
Ja, ich fand, es hat sich ganz schnell entfaltet. Wir sind ja quasi sofort gestartet. Also erst lernt man natürlich das Meer kennen, die Hauptperson in dem Film. Dann wird direkt unmittelbar eine Ziege geschächtet. Später lernen wir, dass es mit dem Tod der Mutter, die dann schon gestorben sein wird, zu tun hat. Und dann tauchen diese zwei Familien auf. Also im Mittelpunkt stehen tatsächlich die zwei erwachsen werdenden jungen Menschen. Sie aus einem ganz beschützten Umfeld, die Mutter ist, das muss man vielleicht noch erwähnen, Heilerin, Seherin, in irgendeiner Weise an der Grenze zwischen Realität und Shintoismus angesiedelt. Der Vater ein ganz humorvoller, liebenswürdiger, zupackender Mann. Ihr Freund, der erst nicht ihr Freund sein will, dann aber doch ihr Freund wird, Gott sei Dank, kommt ursprünglich aus Tokio und ist, das lernen wir später, mit seiner Mutter, die vom Vater verlassen wurde, auf die Insel gewandert und fürchtet sich vor dem Meer und fürchtet sich vor dem Wetter und fürchtet sich eigentlich vor allem und fürchtet sich vor allen Dingen vor den wechselnden Liebhabern seiner Mutter, an der er ganz innig hängt. Also ich hätte jetzt fast gesagt, es ist ein Film über Abschiede, das stimmt aber gar nicht. Es ist ein Film über Übergänge. Übergänge von der Kindheit in die Erwachsenenwelt, vom Leben in das wie auch immer geartete Leben nach dem Tod, was uns angedeutet und erklärt wird, wie die Vorstellung davon ist auf der Insel. Es ist der Übergang von vor dem Sturm zu nach dem Sturm. Also diese Prozesse werden ganz lang und ganz intensiv auserzählt mit Bildern. Also ich glaube, wir haben beide bei dem Sterben der Mutter gedacht, wie lange werden wir dem jetzt noch beiwohnen? Und es ist auf der einen Seite anrührend und faszinierend, auf der anderen Seite für uns kaum erträglich, mit welcher Genauigkeit da Prozesse abgebildet werden. Also mich hat es, also klar, ich bin auch ein bisschen verheult jetzt, mich hat es total angerührt. Auf der anderen Seite war auch sowas wie Fremdheit da. Also wir haben auch gerade schon, bevor das Gerät lief, kurz drüber gesprochen, welche religiösen Vorstellungen da wohl hinterstehen. Mich macht es auch ein bisschen fassungslos. Thomas, wie ging es dir damit?
Also ich persönlich habe jetzt auch lange gebraucht, bis ich da reinkam. Ich bekam dann so einzelne Brocken und Bilder. Der ertrinkende Mann zum Beispiel, den ich nicht zuordnen konnte. Der Traum des Jungen konnte ich nicht zuordnen. Und es ist so, dass es tatsächlich wie das Meer ist. Das Meer spült wieder dann Dinge zurück. Naomi Kawase hat den Film gemacht und sie interessiert sich auch für Dinge, für die sich leider, glaube ich, männliche Regisseure nicht interessieren. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, als die Mutter stirbt. Das wird in einer Intensität gezeigt, wie das eingebettet in der Familie funktioniert. Das kann man ja, also wir spoilern hier natürlich gnadenlos über den Film. Aber, denke ich, lohnt sich auch, wenn man jetzt jedes Detail hier von uns hört, trotzdem sich anzuschauen. Die ganzen Freunde, die ganze Familie ist da, es wird gesungen und sie wird mit den Sommergesängen und Tanzbewegungen an ihrem Sterbebett in die andere Welt praktisch
begleitet.
Gebracht.
Ja, ja, begleitet, wirklich genau. Über eine ganz weite Strecke im Film.
Und es ist unglaublich unaufdringlich, wie diese Einbettung in diesen Shintoismus, in die Naturreligion dargestellt wird, in dem
Ja, und es ist so faszinierend, wie diese Tochter, die sie erst nicht gehen lassen will, völlig zu Recht, weil das bedeutet für sie ja den ultimativen Verlust, die haben ein ganz enges Verhältnis, wie die sozusagen da ihren Frieden mitmacht, für uns alle erlebbar, ohne dass da ein Wort tatsächlich drüber gesprochen worden wäre. Also es gibt ein Gespräch mit einer älteren Schamanin, wo sie sagt, ich will nicht mal, dass meine Mutter stirbt, weil sie wird dann nicht mehr da sein, was unmittelbar einleuchtet und was einem durch Mark und Bein geht. Und nachher erleben wir, wie sie neben dieser sterbenden Mutter sitzt und die in einer Art und Weise verabschieden kann, wie man das als Jugendliche eigentlich nicht kann. Ne?
Und dann fängt man auch irgendwann erst an zu verstehen, warum ich mir am Anfang minutenlang Bilder von aufgeregten und weniger aufgeregten Wellen anschaue, weil ich irgendwann verstehe, es wird ja beschrieben, dass praktisch, wenn man als Surfer mit einer Welle eins wird, dass man dann praktisch den Tod der Welle sozusagen.
Ja, das ist ganz irre, ne? Dieser Satz, wie der Vater das beschreibt. Als Surfer reitest du die Welle sozusagen, die schon eine ganz lange Geschichte aus dem Meer mitbringt, auf in ihrer letzten Phase, ne, bis sie dann still wird. Also die letzte Phase, die Todesphase der Welle ist die, die uns zur Verfügung steht. Das hat mir wirklich eingeleuchtet, wie er das erzählt hat.
Und dann versteht man auch, dass das, wie ihr Leben ausläuft, ja, wie diese Welle, wie die ganzen Menschen drumherum, die das dann begleiten, dass diese Welle dann ganz langsam dann ausläuft, ihren Frieden findet und ihre letzte Phase dann beschreitet und dann tatsächlich alles gut ist.
Ja, und dann ordnet man auch diesen Taifun dann nochmal anders ein. Diesen Taifun, den der männliche Hauptdarsteller, der Jugendliche mit seiner Mutter erlebt, der er eben bittere Vorwürfe macht und die er sehr verletzt und vor den Kopf stößt und mit der er dann letztendlich, nachdem der Taifun dann vorbei ist und dieses Aufbegehren und dieses sich sträuben und diese Wildheit, mit der er dann in einer ganz ergreifenden Weise auch wieder seinen Frieden macht, ne?
Das finde ich auch toll, dass die Naomi Kawase es schafft, nachdem dieses eine Thema von Tod und Weiterleben und Abschied und Übergang so ein vollkommen zeitloses ist und genauso gut im 8. Jahrhundert auf dieser Insel hätte spielen können, dass in der Art und Weise, welcher Konflikt der Sohn mit seiner Mutter hat, wir, guten Tag, im 21. Jahrhundert angekommen sind, wo er nicht mehr damit zurechtkommt, dass seine Mutter, die vielleicht 40 ist, nachdem ihr Mann sie verlassen hat, jetzt nicht für den Rest ihres Lebens vollkommen alleine sein muss und er weder mit der Sexualität seiner Mutter noch mit der Sexualität seiner Freundin irgendwie zurechtkommt und jetzt sich aber damit arrangieren muss, dass die Frauen eben nicht mehr in diese Schublade von Gehorsam und der Mann sagt, was gemacht wird und wenn der Mann nicht mehr da ist, der Vater, dann sagt der Sohn, was gemacht wird, das ist vorbei. Das ist ein total gegenwärtiges Thema, dass das verhandelt wird. Das fand ich auch sehr gut. Und dann wird wieder so ein Naturbild gefunden, nämlich der Taifun, der dann stattfindet. Ist ja so ein bisschen der Taifun, der da
ihn aufwirbelt, sozusagen. Genau. Und letztendlich dazu aber führt, dass er die Angst vor dem Wasser verliert. Denn in der Schlusssequenz schwimmt er ja dann auch mit ihr. Wir lernen sie gleich kennen als eine ganz mutige Schwimmerin und Taucherin und erfahren über ihn in den ersten zwei Dritteln nur, dass er dem Wasser eigentlich aus dem Weg geht, wo immer das möglich ist. Und im End sind die dann aber beide im Meer. Das sind auch ganz, ganz wunderbare Bilder.
Er hat ja Angst vor dem Meer, weil das Meer lebendig ist, als sie ihn fragt, ja, und sie sagt zu ihm, ich bin auch lebendig, ja. Es mündet diese unglaublich harmonische Szene, wo die Liebe seiner Freundin, auch die Sexualität mit ihr praktisch, ihm diese Angst nimmt, ihn dahin, in diese Kraft hin mitnimmt und man sieht dann diese beiden wunderhübschen jungen Menschen, die dann durch das Meer schwimmen, diese wunderbaren Körper, und es gibt einen so schönen und so einen harmonischen Ausklang nach diesem Taifun. Auch so ein bisschen das Gefühl, dass man am Ende hat, es wird immer weitergehen, ja.
Es ist ein Film über Übergänge. Man hat das Gefühl, der Film hört sozusagen mittendrin auf. Jetzt ist ein Übergang und dann wird es wieder einen Übergang geben und wieder ein und dann kommt wieder ein Taifun und dann wird das Meer sich wieder beruhigen und so, man kommt in so ein, ja, wie soll ich das sagen? Man fühlt sich selber so ein bisschen wie eine Welle nach diesem Film, ne?
Ja. Der Film kriegt uns auch so ein bisschen weich. Ja? Wir sind so aufgeklärt und fühlen dann, als die sterbende Mutter so ihr Bett ausgerichtet bekommt, dass sie auf einen 500 Jahre alten wunderbaren Baum hinausschauen kann, durch dessen Äste hinten dran dann
diese
das Meeresufer.
Dieser spektakuläre Mond auch immer. Das gibt, ja. Von Anfang an gibt es Sequenzen mit einem wunderbaren Mond. Also du hast vorhin gesagt, du hast dich ein bisschen über die Rechtschreibfehler in den Untertiteln geärgert. Ich fand jetzt, da war kaum Text in diesem Film. Ich würde jetzt behaupten, da wurde eigentlich ganz wenig nur gesprochen. Aber das mag daran liegen, dass diese Bilder so gewaltig sind, dass ich das mit dem Lesen vielleicht auch zwischendurch gar nicht gemacht habe, womöglich. Also das ist schon, es ist ein Bilderfilm. Also auch die Geschichte wird wirklich von den Bildern erzählt und nicht über Dialoge, auch wenn es ein paar ganz wunderbare Sätze drin gibt. Und es lebt davon, dass sie diese Menschen und diese Natur so genau beobachtet.
Und das, was mir am Anfang so lang vorkam, dass diese Einstellungen so endlos sind und es auch wirklich sehr wenig Dialoge gibt und auch mit der Filmmusik unglaublich sparsam umgegangen wird, habe ich ja so nach einer Viertelstunde das Gefühl gehabt, bin ich jetzt hier in einer noch nicht fertig geschnittenen Dokumentation? Oder,
ja, weil man auch das Meer immer rauschen hört. Ne? Also das Meer macht eigentlich... Die Haupttöne kommen vom Wasser den ganzen Film über. Das muss man, glaube ich, muss man auch aushalten können. Ja.
Er kommt auch mit einem ganz, ganz kleinen Set von Schauspielern aus. Wobei überhaupt die Schauspieler großartig sind. Die Mutter, die so früh stirbt. Der Vater ist ganz, ganz toll gespielt. Die Tochter Kyoko, eine fast schmerzhaft charismatisch schöne junge Frau, die das spielt.
Eine wunderbare Singstimme hat, also auch über eine lange Strecke sozusagen ungeschnitten singt, was absolut ergreifend ist.
Also wir stellen fest, lasst mehr Frauenfilme machen, weil das, sagen wir mal ganz ehrlich, das hätte kein Mann so hinbekommen, das hätte sich vielleicht auch ein Mann gar nicht getraut. Und viel wichtiger, ein Mann hätte sich für das, was wir hier erschlossen bekommen, gar nicht interessiert. Und Katharina, danke schön, dass du mich damit reingenommen hast.
Immer gern.
War ja für mich ganz ungewohnt. Normalerweise sehen wir japanische Filme ja immer bei Nippon Connection und sehen dann danach nochmal die Regisseurin, die uns das hätte erklären können, oder die Hauptdarsteller oder
Heute
Hauptdarstellerin.
Heute müssen wir allein gucken, wie wir klarkommen.
Ja, also der läuft in Mainz im Palatin und wir können den nur dringend empfehlen. Ich weiß gar nicht, so wahnsinnig lange wird er nicht mehr laufen, obwohl ein paar Leute drin waren.
Der ist preisgekrönt, kann man noch dazu sagen. Ne? Der hat in Cannes Preise geholt.
Und hat ohnehin sowieso französisches Geld in größerem Ausmaß bekommen, um so produziert zu werden. Findest du, dass das ein Film ist, dem wir Punkte geben? Oder reicht das eigentlich, dass wir uns so begeistert geäußert haben?
Ja, also mit Punkten tue ich mich jetzt schwer, dazu bin ich auch ein bisschen zu ergriffen. Aber es ist für alle Menschen, die wirklich auch wegen der Bilder ins Kino gehen, ist es eigentlich ein Muss. das werden wir so nicht mehr, also ich wüsste nicht, in welchem Kontext man das so nochmal zu sehen kriegen würde.
Ja. Und für alle, die glauben, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ für lange Arthouse-Filme, es lohnt sich,
unbedingt
da einzusteigen und sich darauf einzulassen. Dankeschön. Achso, ja, der Podcast steht natürlich wieder wie immer unter Creative Commons. Und wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, unter schöne-denken.de gibt es noch mehr von uns. Dankeschön.